Herzlich willkommen zur 24. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und heute begrüße ich wie immer zunächst meinen Kompagnon, Marc Sommer. Und ja, Marc, heute haben wir einen tollen Gast auch wieder mit an Bord.
Ja, hallo Wolfgang. Genau, wir begrüßen heute sehr herzlich Dr. Bernhard Kaumanns, Gründer von Leaders Who Care und der Corporate Health Designers AG. Und wir wollen mit ihm heute über seine Erfahrungen im Gesundheits- und Leistungsmanagement sprechen und warum hier aus unserer Sicht noch immer großer Aufklärungsbedarf ist. Hallo Bernhard, schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank, Marc und Wolfgang, für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Also Bernhard, zum Start, wie würdest du dich selbst und deine berufliche Mission in einigen wenigen Sätzen so beschreiben?
Also ich bin seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs. Und das erst als Arzt, dann über 20 Jahre als Führungskraft und jetzt als Entrepreneur mit den beiden Unternehmen, die du gerade genannt hast. Gesundheit begleitet mich also über eine lange Zeit aus den verschiedenen Perspektiven. Was ich heute beobachte, ist, dass das Thema Gesundheit bei der Arbeit mehr Aufmerksamkeit braucht. Denn wir sehen einfach, dass die Krankheitszahlen jedes Jahr steigen. Und darüber werden wir uns ja heute auch unterhalten, über die Hintergründe und was da zu tun ist. Also das bewegt mich aktuell wirklich sowohl als Arzt, wenn ich sehe, wie viele Leute krank werden, durch oder bei der Arbeit. Das ist manchmal nicht ganz klar. Aber natürlich auch als Führungskraft, weil das auch einen hohen wirtschaftlichen Einfluss hat.
Du bist Arzt und Führungskraft, hast die Leaders Who Care sowie neu die Corporate Health Designers gegründet. Was war denn der ausschlaggebende Punkt für dich, dich so intensiv mit dem Thema Corporate Health, Business Health, Wellbeing at Work, was auch immer man nennt, zu beschäftigen?
Ich finde es bedenklich, wenn wir uns unsere Wirtschaftslage anschauen und auch gleichzeitig sehen, dass wir seit über 10 Jahren das Thema in verschiedenen Begriffen vom BGM angefangen, dann ist neu dieser Wellbeing at Work Aspekt, Corporate Health, verschiedene Sachen, die uns beschäftigen. Und es ist ja auch so, dass viele Unternehmen Aktivitäten unternehmen und gleichzeitig auch da Geld investieren und gleichzeitig sehen wir, dass die Zahlen trotzdem jedes Jahr steigen. Mhm. Und das ist für mich der Grund gewesen und auch der Grund gewesen, erstmal Leaders Who Care mit dem Fokus auf Executive Coaching und jetzt neu die Corporate Health Designers mit 5 Partnern zusammen zu gründen, weil wir wollen das Thema anpacken und zwar nicht nur anpacken auf der Maßnahmenseite, sondern anpacken über den gesamten Zyklus von der Analyse bis wirklich der Wirtschaftlichkeit.
Du betonst ja häufig auch, dass das, ich sag mal, Wohlbefinden, die Mitarbeitenden Gesundheit, dass das auch vor allen Dingen in den Fokus der Geschäftsführung rücken muss. Ne? Warum siehst du hier eigentlich den größten Handlungsbedarf, dass das zum Verständnis wird, warum das Thema so wichtig ist auf Geschäftsführerebene?
Ja, ich finde das ganz spannend, wenn man sich überlegt, wie Entscheidungsprozesse in Unternehmen oft gestrickt sind und wo der Fokus der Geschäftsleitung liegt. Er liegt natürlich auf dem Geschäftserfolg. Der Geschäftserfolg wird aber oft durch die Produkte oder Services beschrieben. Wenn man jetzt den CEO fragt, wo kommt euer Erfolg her, dann kommen sofort Beschreibungen von Produkten, von Märkten, von Marketingmaßnahmen, von Vertriebsmaßnahmen. Und wenn man dann mal hinterfragt, wie groß ist eigentlich dein Kostenanteil deiner Leute, dann wird man feststellen, der ist in der Regel über 50%. Und das ist überhaupt nicht auf dem Fokus. Ja, und deswegen gehört das Thema Gesundheit auf die Agenda der Geschäftsleitung und zwar genauso wie Wirtschaftszahlen, meiner Meinung nach auch in die Zielvereinbarung. Wir werden das sicherlich noch vertiefen, aber deswegen ist die Geschäftsführung hier so entscheidend und darüber hinaus, wenn es kein Fokus für die Geschäftsleitung ist, wird es auch nicht wirklich ernst genommen im Unternehmen.
Ja, sehr spannend, deine Beobachtung da. Das ist, können wir durchaus auch bestätigen, dass am Ende das Gesundheitsmanagement von vielen Unternehmen noch so als optionales nice to have so betrachtet wird und überhaupt nicht so als wirtschaftlicher Faktor. Aber woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass sich diese Denkweise noch so hartnäckig hält?
Ich glaube, dass das ein Stück weit aus der Vergangenheit geprägt ist mit 2 Sachen. Das eine, die Leute waren als sind sowieso da Faktor betrachtet. Und das Zweite, wenn sie nicht in Anführungsstrichen richtig funktioniert haben, hat man halt neue gefunden. Mhm. Unser Markt hat sich aber massiv verändert. Das eine ist der Punkt, sie sind sowieso da. Ja, das stimmt natürlich noch, aber das Thema Personalkosten und vor allen Dingen Ausfall und damit dann natürlich Opportunitätskosten, die dadurch entstehen, Lücken zu füllen oder Produktionsausfälle zu akzeptieren und wirtschaftlich auch natürlich zu verarbeiten, ist das eine. Das zweite ist aber, sie sind eben nicht so da zum Auffüllen, wenn jemand ausfällt, weil der Markt halt immer enger wird, die Demografie. Mein Fachkräftemangel ist in aller Munde das Thema, aber es ist wirklich so, dass wir natürlich viel, viel weniger Leute neu im Arbeitsleben haben, als in die Pension gehen. Wenn wir uns nur in Deutschland anschauen, dass in den nächsten 10 Jahren etwa 30% aller, die heute arbeiten, nicht mehr arbeiten, weil sie dann in der Pension sind, aber weniger als 10% der gleichen Zahl neu ins Arbeitsleben eintritt, die einfach aus den Ausbildungen oder Universitäten in den Arbeitsmarkt kommen, dann sehen wir hier eine Lücke von 20%. 20% der Personalproduktivität geht uns verloren. Da kann man nicht einfach zuschauen und so weitermachen wie vor 30 Jahren vom Mindset.
Ja, also wir sehen das ja auch exakt genauso. Was glaubst du, wären so notwendige, so, oder hast du vielleicht selber schon welche beobachtet, so Aha-Momente von Entscheidern, vielleicht aber auch Führungskräften auf einer Ebene, wo man sagen kann, ja, das waren genau die Aha-Momente, die es gebraucht, damit man so diesen Gedankengang, diese Erkenntnis auch gewinnt, so nennen wir das dann. Das ist nicht nur ein wichtiges Thema, ja, sollten wir auch mal ein bisschen uns drum kümmern und so, sondern das ist ein wirklich wirtschaftlich relevantes Thema und wir kommen da nicht drum rum, uns ernsthaft mit zu beschäftigen. Gibt es da so Aha-Momente, wo du sagst, ja, ja, dadurch hat es mal Klick gemacht?
Ja, den gibt es tatsächlich. Was schon auf der Agenda ist, ist so das Reporting aus dem HR, zu schauen, was sind denn unsere Fehlzeiten, was ist unsere Fluktuationsrate, wie lange sind unsere Stellen offen. Das kann ich natürlich auch monetär messen und das ist relativ einfach. Der Aha-Moment kommt aber dann, wenn ich die Frage stelle, für eure 100% Gehalt, die ihr euren Leuten zahlt, die da sind, und das sind ja in der Regel über 90%, wie viel Leistung bekommst du denn zurück? Und wenn überhaupt, also für viele ist die Frage schon mal neu. Das ist schon mal das erste Aha. Und dann beim drüber nachdenken ist meistens die Antwort, ja, weiß ich gar nicht. Das ist das zweite Aha. Und wenn wir uns dann Studien darüber anschauen, dann sehen wir, und da will ich jetzt gar nicht Gallup bemühen, das ist ja unglaublich tief, aber selbst wenn wir jetzt mal, sag mal, wohlwollende Studien, aber realistisch an realistischen Zahlen, dann bekommt man für 100% Gehalt im Durchschnitt nicht mehr als 70% Leistung. Das heißt, hier haben wir 30% Leistungsverlust in der Wertschöpfung des Unternehmens, die nicht auf der Agenda ist, die nicht gesehen wird, die nicht gemessen wird. Da müssen wir ansetzen.
Ja, wir haben das zuletzt noch in der letzten Folge hatten wir noch darüber gesprochen, dass unsere Messungen das exakt auch zeigen. Jetzt ist es so, dass man nicht erwarten kann, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin 100% jeden Tag über 365 Tage, gut, sind 220 Arbeitstage, aber nicht erbringen kann. Aber dass wir durchaus ein Potenzial sehen, genau in der Höhe, wie du es auch angesprochen hast. Die 6% Fehlzeiten, das ist das eine, lässt sich auch nicht komplett heben, ist selbstverständlich. Aber eben 30% Produktivitätsverlust durch die Menschen, die augenscheinlich ihre Arbeit ja erbringen. Sie sind da, sie sind anwesend. Manchmal weiß man es ja gar nicht, weil sie im Homeoffice sind. Aber ihre Leistung nicht so erbringen können oder nicht so erbringen wollen. Ne? Das ist für uns so immer das Thema der Messbarkeit, da anzusetzen, Erkenntnisgewinn dadurch, dass man messen kann überhaupt, wie viel Leistungsfähigkeit habe ich eigentlich im Unternehmen. Ne?
Ja, das ist ein spannendes Thema, Messbarkeit. Ihr arbeitet ja auch, Bernhard, mit dem BHI, mit dem Business Health Index. Wie schätzt du da die Möglichkeiten der Messbarkeit ein in Bezug genau auf dies, was du so täglichen als noch Defizite erlebt hast?
Also es ist natürlich ein ganz wichtiges und wertvolles Instrument, weil neben den drei Dimensionen, mentale, physische und soziale Gesundheit, also soziale Gesundheit als Beziehungsgesundheit innerhalb des Unternehmens, decke ich hier natürlich mit dem BHI gerade das Thema Präsentismus auf, nämlich die Frage, die wir eben diskutiert haben, wie viel Prozent Leistung bekomme ich denn für 100% Gehalt? Und ich stimme dem Wolfgang völlig zu, hier geht es nicht darum, die 6% und 30% komplett auf Null zu setzen, das ist völlig unrealistisch. Aber selbst wenn wir mit einer 20%-Initiative, so würde ich es mal nennen, an das Thema rangehen und sagen, okay, wie können wir denn 20% der Absentismus, also der Krankheitstage, der echten, die Leute sind nicht da, Tage reduzieren? Wie können wir denn 20% des Präsentismus, also ich bekomme 20% mehr Leistung, als ich heute bekomme für mein 100% Gehalt, dann ist das ein unglaublich großer wirtschaftlicher Aspekt. Dafür muss ich einige Produkte neu in den Markt einführen, um gleichen Bottomline-Effekt zu haben. Und wahrscheinlich habe ich einen Bot- und einen Topline-Effekt. Also, weil das motiviert natürlich auch, wenn ich die richtigen Maßnahmen mache. Es fördert die Kreativität, dadurch entsteht auch mehr Umsatz. Und die Kosten senkt es allemal.
Einerseits erstmal zu erkennen, welche Themen sind es, die relevant sind, um die Leistungskraft zu steigern, aber eben auch um das zu messen, dass sich da eine Entwicklung zeigt. Das ist aus unserer beider Sicht ja auch das Entscheidende. Und letztendlich, wenn man dann mal die Dimension, du hast ja auch davon, oder wir haben ja gerade beide davon gesprochen, sieht, welche das haben kann, ist das auch ja der entscheidende Punkt für das Unternehmen zu sehen, okay, wenn ich 1 Euro investiere, wo spare ich denn dann einen anderen Euro ein? Das ist ja in jedem anderen Fall der Fälle so wichtig. Warum nicht eigentlich auch im Gesundheits- und Leistungsmanagement wird das angewendet bisher? Ich meine, da hat man ja 20 Jahre eigentlich geschlafen, ne?
Ja. Und ich meine, an einem muss man gar nicht vorbei. Es geht ja nicht darum, jetzt hier die Leute auszuquetschen. Mhm. Ja. Aber ein Unternehmen ist nun mal ein Wirtschaftsbetrieb. Ja, da geht es nicht um darum, eine Wohlfühlatmosphäre des Wohlfühlens wollen zu schaffen. Ja, hier geht es darum, eine Atmosphäre der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu schaffen, die beiden hilft. Das ist ein Win-Win zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das, glaube ich, muss man auch einfach sehr, sehr klar formulieren. Das wird mir manchmal zu weich gespült.
Ja, ja, das ist ja und auch
in
das
so eine Wellness-Ecke gedrückt. Ja.
Genau.
Und hier muss einfach auch die Kommunikation klarer werden. Es geht um Wirtschaftsleistung.
Ja. Und umgekehrt ist es ja einfach auch hoffentlich verständlich, dass man die Leistung steigert, indem man gesünder ist.
Ja, natürlich.
Also das heißt, man tut ja etwas Gutes, natürlich das Unternehmen zu seinem Zweck, und da müssen wir nicht drum rumreden, bitte. Aber man tut es ja, indem man den Mitarbeitenden eine gesundheitsförderliche und auch leistungsfördernde Umgebung ermöglicht. Und das heißt, am Ende ist es das Win-Win, wovon du gesprochen hast, ne?
Genau.
Jetzt haben wir über den BAI kurz gesprochen auch und sind da ja jetzt so reingestolpert. Welche Methoden wendest du denn sonst in deiner Arbeit an? Also Methoden, Möglichkeiten. Ich habe vom Perma-Modell gelesen. Also was für konkrete Möglichkeiten bietest du so deine Person oder auch der Company an, um letztendlich die Unternehmen dabei zu unterstützen, dass die Mitarbeiter gesund sind und leistungsfähig?
Also gerade im Coaching und im Führungskräftetraining arbeiten wir gerne mit dem PERMA-Modell. Es kommt aus der positiven Psychologie. Das ist ja ein Akronym, das sich aus diesen 5 Dimensionen zusammensetzt. Und ihr werdet auch, wenn ich die jetzt sage, auch sehen, da gibt es auch eine gute Überlappung mit den Dingen, die wir im BHI messen. Mhm. Ja, es ist die positive Emotion für das P. Das ist wirklich wie engagiert bin ich denn, wie motiviert mich denn mein Umfeld Leistung zu bringen. Dann das E steht für Engagement, also bin ich auch wirklich da und bin ich auch gebunden, fühle ich mich gebunden, empfehle ich mein Unternehmen, das sind Dinge, die hier auch reinkommen. Dann Relation, das R, Beziehungsmanagement, soziale Gesundheit nennen wir das beim BHI. Meaning, die Frage nach dem Sinn. Ja, und damit meine ich jetzt nicht esoterisch Sinn, sondern wirklich verstehe ich den Unternehmenszweck so, dass es mich motiviert und dass ich nicht nur hingehe, weil ich sage, ich will ein Gehalt, sondern weil ich beitragen will zu dem Ziel des Unternehmens. Das ist ein ganz anderer Motivationsgrad. Ja. Und das dritte ist dann das Achievement. Das A steht für Achievement. Jeder, und das ist meine tiefe Überzeugung, jeder will im Kern erfolgreich sein. Niemand geht morgens in die Arbeit und sagt, boah, heute will ich eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Das kann mal ein Tag sein, aber man macht doch eine Arbeit, nicht nur, weil man am Ende des Monats ein Gehalt haben will, sondern weil man auch eine Zufriedenheit durch die 8 oder 10 oder was immer, wie viele Stunden es sind, erreichen will. Meine tiefe Überzeugung, da mag es andere Mindsets geben, meine Überzeugung ist, Leistung ist etwas, was jeder im Grunde bringen will, wenn das Umfeld stimmt.
Ja, ich bin komplett dabei. Wenn es nicht, in Klammer auf, mehr, Klammer zu, so ist, dass man nicht mehr gerne zur Arbeit geht oder nicht gerne seine Arbeit erbringt und es ist nicht alles total Überzeugungstäterschaft, sage ich mal. Also nicht jeder geht so völlig maximal überzeugt zur Arbeit und sagt, heute möchte ich die Welt verändern. Aber dann hat das auch Gründe, ne? Und dann kann man ja trotzdem im Kleinen die Arbeit so erstellen und so schaffen, dass man am Ende mindestens davon nicht erkrankt. Ich sage mal jetzt mal den ganz anderen Fall, die ganz andere Extreme. Und ich glaube, wir können uns dann wunderbar in der Mitte treffen. Auf der einen Seite sind es diese intrinsisch motivierten Menschen, die wirklich etwas verändern wollen, die eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit sehen. Und dabei können wir sie einfach vermehrt unterstützen. Und wenn wir das nicht ausreichend tun, dann werden sie daran erkranken, dann werden sie einen anderen Arbeitsplatz sich suchen und so weiter und so weiter. Und ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt und dass man ja auch durchaus zugestehen muss, den Menschen, dass sie sagen so, naja, Arbeit ist jetzt nicht mein Mittelpunkt. Aber auch da können wir herausfinden, warum das denn eigentlich nicht so ist, weil Arbeit kann ja einfach auch total bereichernd sein. Man hat es vielleicht noch gar nicht so verstanden. Aber selbst wenn es auch dann nicht wäre, müsste man als Arbeitgeber mindestens ja auch alles ermöglichen, damit die Leistung am Ende auch dementsprechend erbracht wird, selbst wenn der nicht jeden Tag Hurra schreit, endlich Montag, ich bin wieder da. Aber da achtet man einfach auch viel zu wenig drauf, ne?
Ja, und es geht ja auch nicht darum, dass jeder Mitarbeitende sich permanent hochgradig weiterentwickelt. Weil das ist ja auch unrealistisch. Ja? Ich meine, das Unternehmen verändert sich ohnehin, die Märkte verändern sich ohnehin in einer zunehmenden Beschleunigung, die uns ja schon teilweise schwindelig macht. Ja. Also damit hat man ja schon genug zu tun. Also einfach seinen guten Job zu machen, ist ja heute schon ein Stück der Herausforderung. Und dann darüber hinaus zu lernen und noch visionär unterwegs zu sein, das ist ja dann auch nicht jedermanns Ziel und muss es auch gar nicht und kann es auch gar nicht. Nur visionär in dem Unternehmen kann ich kein Unternehmen führen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, ein System Arbeit zu schaffen im Unternehmen, wo jeder entlang seiner Stärken und seiner Prioritäten Leistung bringen kann, die eben die Unternehmensziele und die persönlichen Ziele befriedigen kann. Ja. Und das in einem Umfeld, wo man eben nicht krank wird. Und das klingt so banal, ist aber im Detail gar nicht so einfach.
Ja, du setzt dich ja auch stark dafür ein, dass das Gesundheitsmanagement eben nicht ein reines HR-Thema ist, sondern wirklich auch strategisch verankert wird. Das klingt da ja auch durch. Was sind so in dem täglichen in Gespräch mit Unternehmen, was sind so Missverständnisse, die dir da begegnen in dieser Hinsicht?
Das begegnet mir leider immer noch viel zu häufig, dass das Thema Gesundheit genischt wird. Genischt wird in dem Bereich der Arbeitsmedizin oder eben im Bereich HR, ohne dass es die strategische Bedeutung bekommt, über die wir jetzt ja im Gespräch schon wirklich ausgiebig gesprochen haben, wie stark der wirtschaftliche Einfluss von gesunden Arbeitnehmern für das Unternehmen ist. Und ich glaube, da braucht es auch ein Stück weit ein Umdenken und vielleicht auch ein Dazulernen oder eine Veränderung im HR-Bereich, hier strategisch unterwegs zu sein. Wir haben in der Vergangenheit viel Personalverwaltung erlebt. Mhm. Mit Personalverwaltung kann ich das nicht bewältigen. Ich brauche visionäre HR-Leute, die Fähigkeit haben, auch gegenüber dem Board ihre Position zu vertreten und Personal als Wirtschaftsfaktor strategisch zu positionieren und damit auch die Gesundheitsmaßnahmen und die auch die Fähigkeit haben, auch in der Geschäftsleitung das auch massiv zu vertreten, wie der Vertriebsleiter oder der Marketingleiter. Mhm. Viel zu wenig sieht man die HR-Leute an diesem Tisch sitzen.
Mhm. Ja, Absolut. Auch ein ganz aktuelles Thema, was uns umtreibt gerade. Ist in dem Zusammenhang Zielevereinbarung auch ein Punkt. Ich habe da, weil du es vorhin angesprochen hast im Eingang, vielleicht sprechen wir noch drüber. Ich würde an der Stelle jetzt mal das aufgreifen. Also wir leben gerade auch ein Projekt, wo es so ist, vielleicht als Beispiel, dass durch die Datenerhebung herausgekommen ist, dass es durchaus einige, ich sag mal, höher gestellte Führungskräfte gibt, die da so eine Entwicklung, es geht um ein Kulturprojekt, es geht um soziale Themen, so eine Dynamik blockieren wollen, weil sie Angst haben vielleicht, dass sie beschnitten werden in bestimmten Verantwortlichkeiten oder weil sie sich unsicher fühlen, das kann schon sein, oder weil sie einfach 20 Jahre lang sich so eine Struktur aufgebaut haben, zu sagen, so komme ich hier am besten durch, dann habe ich am wenigsten Sorgen. Und wenn ich mich jetzt um die Mitarbeitenden kümmern soll, nochmal, das Thema sitze ich jetzt mal so ein bisschen aus und dann habe ich es vielleicht geschafft. In dem Zusammenhang kam auch dieser Begriff oder dieses Thema Zielevereinbarung vor. Jetzt müssen wir sagen, in manchen Unternehmen gibt es gar keine Zielevereinbarung oder in Organisationen oder in anderen mit Führungskräften, auf welchen Ebenen dann eben auch immer. Wenn es die aber gibt, sind es häufig die eingangs genannten von dir, ne? Wie kriegen wir irgendwo die Produkte besser verkauft? Wer hat welche Ziele erreicht? In ganz anderen Themen, die eher auf die klassischen Kennzahlen noch ausgerichtet sind, ne? Es gibt, wir haben das noch nicht erlebt, in Unternehmen Zielevereinbarungen, die wirklich fokussiert sind auf, ich sag mal, den Umgang mit Mitarbeitenden, den Schutz vielleicht sogar der Mitarbeitenden vor Gefahren, wenn man so will, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist, wie wir wissen. Das ist ein Beispiel gewesen dafür, wo man sagt, so, da muss HR, da muss Vorstand wirklich sich hinsetzen, diese Zielevereinbarungen, wenn sie denn noch gar nicht da sind, überhaupt erarbeiten. Aber dann solche Themen wie die Motivation, die Bereitschaft der Mitarbeitenden, die Gesundheit der Mitarbeitenden in diese Zielevereinbarungen auch wirklich messbar auch mit aufnehmen. Den Punkt würde ich gerne einmal noch mal kurz mit dir besprechen. Wie siehst
Ja.
du das und wie hast du das erlebt so in deiner Arbeit?
Na, Wolfgang, wir haben natürlich für die klassischen Wirtschaftsparameter über Jahrzehnte entwickelte Messinstrumente. Ob das jetzt eine Balance Scorecard ist für die Prioritätensetzung, ein KPI-Gerüst für die Vertriebs- und Produktionskennzahlen etc. Und natürlich auch schon sehr früh für das Thema Arbeitssicherheit. Da müssen wir hin mit dem Thema Gesundheit. Nur dann, wenn ich, und der BHI ist sicherlich ein ganz wichtiges Instrument hier, wenn ich diese Messbarkeit genauso transparent und nüchtern, aber eben auch umfänglich, nicht nur Krankheitstage messen, das reicht nicht, umfänglich abbilden kann, dann werden die auch zieltauglich. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das in der Vergangenheit nicht passiert ist. Weil wenn ich nur auf die Krankheitstage gucke, dann werden die irgendwo als Subparameter in irgendwas anderes reinaddiert oder subtrahiert. Im Zweifel in den Kostenblock. Ja? Und das ist eben nicht gut genug. Weil dann ist es vom Radar. Wenn ich einen Parameter habe, der wie eine Balance Scorecard oder andere KPIs permanent gemonitort wird, monatlich. Und da müssen wir hin mit dem Thema Gesundheit, Gesundheitsprobleme, Entwicklung, Präsentismus. Dann wird es auch tauglich, dann wird es vor allen Dingen auch mit Maßnahmen hinterlegt und ich kann eben auch entsprechend steuern.
Und dann kann man auch
Dann wird es interessant für die Geschäftsleitung.
Und dann kann man auch überprüfen und schauen, ob dann da
Ja,
diese Entwicklung auch wirklich vorangetrieben wurde und
genau.
Ziel auch
Und wenn wir uns den wirtschaftlichen Einfluss, der dahinter steht, den wir heute ja auch messen können, dann dazu noch anschaut, dann ist es fast ein No-Brainer, dass das in die Zielvereinbarung muss. Und wenn es dort keine gibt, dann gibt es aber andere Parameter, die gemessen werden. Gibt ja durchaus New Work-Konstrukte, wo Zielvereinbarungen nicht mehr Teil des Systems sind. Aber trotzdem messe ich ja Erfolg. Man muss es eben in die entsprechenden Parameter und in die Messinstrumente rein, die dort in dieser neuen Unternehmensstruktur gemessen werden.
Ja. Jetzt haben wir ja viel gesprochen, auch über das, wo doch Defizite oder ähnliche Dinge zu verbessern sind. Aber nochmal auf der anderen Seite, gibt es Branchenorganisationen oder Erfahrungen, wo du dir als Vorbilder dienen können, wo du sagst, Best Practice, guck mal, da ist doch schon jemand unterwegs, genau so muss man es machen.
Ja, ich mag da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich hatte kurz vor Weihnachten die Gelegenheit, ein produzierendes Unternehmen in Süddeutschland zu besuchen. 1200 Mitarbeiter auf drei Kontinenten, ist gewachsen aus einem Handwerksbetrieb, über die letzten 40 Jahre gewachsen noch zu dieser Größe und ist nach wie vor Inhaber geführt. Hier hat es eine andere Langfristorientierung auf das Thema Gesundheit der Mitarbeiter. Ich fange mal mit den Ergebnissen an. Krankheitsrate 3,1%. Fluktuation 1,2%.
Das sind natürlich Traumwerte.
Hohe Profitabilität und jedes Jahr massive Anzahl von neuen Patenten. Es ist ein Orthopädie-Produktehersteller, die einen sehr hohen Innovationsgrad haben und sich gerade mit dem Thema auch KI-getriebene Orthopädietechnik beschäftigen. Da sieht man einfach so, wo wie eng die wirklich am Markt sind der Medizintechnik. Das geht, aber das geht nur, weil auch der Geschäftsführer das vorlebt, weil dort Personalressourcen eingesetzt werden, die immer eng an den Mitarbeitern sind. Es gibt eine Mitarbeiterin, deren Hauptjob, und zwar einziger Job, ist das Thema Gesundheit im Unternehmen. Und die hört permanent in die Organisation hinein, mit den Führungsteams. Die Führungsteams werden weitergebildet. Aber auch der Geschäftsführer macht zum Beispiel mehrfach die Woche seine letzte Besprechung in deren hauseigenen Fitnesscenter. Also am Standort haben die 800 Mitarbeiter, ist relativ groß dort. Da gibt es ein Fitnesscenter. Und er sagte, naja, dann bin ich schon mal da. Dann mache ich danach mein Training. Solche Dinge auch vorzuleben und zu zeigen. Aber auch die Angebote, die natürlich von der Cafeteria, vom Essenangebot, von den ganzen Sozialleistungen, also ein ziemlich großes Paket. Da werden auch immer wieder Dinge ausprobiert. Ein Beispiel, das ist eine ländliche Region. Man hatte zum Beispiel mal Kinderbetreuung eingeführt und hat dann nach einer Zeit gemerkt, das wird gar nicht so angenommen. Anders als in den Städten ist die Bevölkerungsstruktur im Ländlichen eher noch auf Mehrgenerationenhaushalte, gerade in Südbayern. Und der große Bedarf war aber zum Beispiel Hundebetreuung. Ja? Ja, jetzt hat man halt eine Hundebetreuung eingeführt oder den Paketdienst an der Pforte etc. Also wirklich reinhören in die Organisation, was ist, trägt alles dazu bei, dass meine Mitarbeiter ans Unternehmen, also gerne ins Unternehmen kommen, was natürlich Bindung und Motivation bedeutet, dass sie ihren Job machen können, dass Gesundheit ernst genommen wird und vorgelebt wird. Und dann erreiche ich solche Zahlen, wie ich sie eingangs genannt habe.
Gar nicht pauschal die Lösungen anzuwenden, die vielleicht woanders auch irgendwo funktioniert haben, was man mal gehört hat. Ja. Eine Kinderbetreuung. Man kann das natürlich auch dann dementsprechend indirekt analysieren und genau schauen, sind wir adäquat ein ähnliches Unternehmen mit einer ähnlichen Struktur, sind wir auch in der Stadt? Ach nein, wir sind ja auf dem Land, da müssen wir mal irgendwie. Aber am Ende ist es natürlich einfacher, wenn man das einfach mal bei sich selbst analysiert. Man kann dann ja Benchmarken vergleichen am Ende immer noch. Ja. Wenn man dann mit die Möglichkeit hat, mit seiner eigenen Erkenntnis auch die richtigen Dinge dann sofort zu initiieren und nicht erstmal so Trial and Error zu machen zu müssen. Aber vielleicht eingangs nochmal oder ganz kurz zurück nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir sehen das auch, wenn du hast vom erfolgreichen Unternehmen gerade gesprochen, hohe Profitabilität, also wirklich erfolgreich auch am Markt, dann hat das auch gesunde und zufriedene Mitarbeiter im Unternehmen, die gut begleitet werden. Kein Wellness, kein Wellbeing, sondern gut und ordentlich strukturiert. Das sehen wir auch. Ne? Das ist ja auch nicht unsere eigene alleinige Erkenntnis. Und da gibt es ja auch große Studien, ganz aktuelle Studien, haben wir auch im Podcast letztens berichtet, die das eben auch zeigen. Jetzt kann man sagen, okay, allgemein habe ich verstanden, als Unternehmen, es ist gut, gesunde und zufriedene Mitarbeitende zu haben. Erlebst du denn noch Unternehmen überhaupt? Und falls ja, Unternehmen, die so sich gegen eine Investition von, ich sag mal, Gesundheit am Arbeitsplatz, was ja weit gefasst ist, das Thema, hoffentlich auch bekannt, soziale Gesundheit, mentale Gesundheit. Erlebst du noch Unternehmen, die überhaupt sich dagegen entscheiden? Und wenn ja, warum?
Leider schon, weil tatsächlich es noch sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die vom Führungsmindset, also einfach von der Art und Weise, wie Führung gedacht wird, noch in der Industrialisierung hängen geblieben sind. Wir haben einfach noch nicht verstanden, dass der Markt, und zwar der Unternehmen, nicht der Unternehmensmarkt, sondern der Mitarbeitermarkt heute anders tickt. Mhm. In 5 Jahren sind 70% aller Arbeitnehmer im Arbeitsfeld sind Gen Y und Gen Z. Wenn man sich dann anschaut, was ist in diesen Generationen anders, dann kann ich nicht mit den Systemen der Industrialisierung arbeiten. Die kommen einfach nicht. Mhm. Schon gar nicht motiviert, wenn sie denn kommen. Ja. Mhm. Das ist etwas, ich glaube, das ist ein bisschen ein Generationenthema, Übergang des Führungsmindsets. Gut, und natürlich muss man fairerweise auch sagen, in Situationen, wie wir sie jetzt gerade erleben, wo ja wirklich die wirtschaftliche Situation weltweit massiv angespannt ist, da hast du natürlich Stressoren im System. Also wenn ich als Geschäftsführer, wenn ich persönlich als Geschäftsführer mich entscheiden müsste zwischen, muss ich jetzt Mitarbeiter entlassen oder investiere ich in Gesundheitsmaßnahmen, dann ist das eine unglaublich schwere Entscheidung. Mhm. Da das richtige Maß zu finden. Mhm. Ja, vielleicht ist das Investieren in die Mitarbeitergesundheit sogar der bessere Weg. Aber das sind natürlich diese Kontroversen, die in der Führung heute auch dann auf dem Tisch liegen. Ja. Und wenn es ein Aktien, also ein Public Company, also ein aktiennotiertes Unternehmen ist, dann habe ich das Ganze jedes Quartal und dann noch mit anderen Druck aus den Analystenerwartungen etc., wo viel mehr Aktionismus natürlich ist als bei dem Unternehmen Inhaber geführt, von dem ich eben berichtet habe, wo einfach eine Langfristperspektive für den Unternehmenserfolg entscheidender ist als der Quartalserfolg.
Wenn man dann gleichzeitig nicht weiß oder nicht glaubt, es messen zu können, was denn ein Invest von einem Euro bringt, dann ist das natürlich auch sehr schwer, dann zu verkaufen. Und im Übrigen auch so, auch schon erlebt, man entlässt auf der einen Seite Mitarbeitende und auf der anderen Seite will man etwas Gutes tun und sozusagen ein Wellbeing-Programm dann aufbaut, oder zumindest was so wahrgenommen wird, das führt natürlich auch zu Kontroversen dann der Belegschaft, die noch da bleibt. Okay, ihr habt Geld übrig für einen Fitnesskurs, aber ihr entlasst auf der anderen Seite unsere Leute. Aber das kann man eben auch ganz anders vertreten, ne? Beziehungsweise auch dann eben andere Maßnahmen initiieren, wo man dann eben nicht sofort denkt, das ist doch jetzt hier nur just for fun oder nice to have, aber ihr entlastet unsere Leute.
Ja. Es muss halt authentisch sein von der Führung und die Kommunikation dazu muss stimmen.
Ja. Wenn man mal neben Bernhard Unternehmen, kleines, mittleres, großes, sagt, komm, ich will mich diesem Thema jetzt stärker widmen. Mhm. Was sind so erste Schritte, die man da aus Unternehmen sich geht, um das auch wirklich gut anzugehen? Und was empfiehlst du da den Unternehmen?
Also ich empfehle, im ersten Schritt immer nicht in Maßnahmen zu denken, sondern erstmal eine Basis zu schaffen. Denn so tickt nun mal ein Unternehmen. Habe ich keine Datenbasis am Start, weiß ich am Ende nicht, ob ich besser werde. Und deswegen ist für uns die Analyse, zum Beispiel mit dem BAI, wirklich der erste Schritt. Ich brauche einen Startpunkt, wo stehe ich im Unternehmen? Und auf der Basis dieser Ergebnisse kann ich dann die Strategien und Maßnahmen entwickeln. Die Strategien entwickeln und die Maßnahmen entscheiden, die eben auch den besten und Effekt bringen, den ich will. Manchmal will ich kurzfristige Effekte haben, dann mache ich andere Maßnahmen, als wenn ich sage, ich will jetzt ein langfristiges System aufbauen. Am Ende brauche ich natürlich Langfristigkeit. Aber das zeigen eben auch genau die Ergebnisse der Analyse, wo habe ich welchen Hebel. Und damit kann ich natürlich eine ganz andere Entscheidungsbasis anlegen an auch die Investitionsentscheidungen zum Thema Gesundheit und Wertschöpfung. Mhm. Und dann damit die Unternehmen nicht alleine zu lassen, also nicht das klassische Beraterding, 100 Slides und die abgeben und dann sagen, viel Spaß, sondern wirklich auch die Umsetzung begleiten und auch da mit in der Verantwortung bleiben, halte ich für ein ganz entscheidendes, ein wichtiges.
Sagen, erstmal eine Grundlage zu schaffen, um dann auch überhaupt eine Vergleichbarkeit, eine Entwicklung auch überhaupt messbar zu machen. Aber auch, es ist ja so, dass viele Unternehmen ja auch schon sehr vieles tun. Ja? Also entweder haben sie schon bestimmte Dinge initiiert, vielleicht auch Apps, die sie den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, oder aber ihre Arbeit so strukturiert haben, wie sie sie nun mal strukturiert haben. Wie gehen wir mit den Unternehmen oder wie geht ihr da mit den Unternehmen um, wenn sie ja doch sagen so, ja, wir haben ja eigentlich schon so gut wie alles, was soll ich denn noch alles jetzt machen? Also wir treffen ja eigentlich auf kein Unternehmen, was nicht irgendwie mit den Führungskräften in Entwicklung geht oder den Mitarbeitenden irgendwas anbietet oder im Arbeitsschutz irgendwelche Vorkehrungen trifft. Also diese Dinge sind ja irgendwo alle, irgendwie finden sich die ja wieder so, ne?
Es geht ja auch nicht darum, mehr zu machen, sondern es geht darum, das Richtige zu machen.
Ja.
Und wenn ich sag mal, nicht die richtigen oder zu wenig Daten am Anfang habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur das Thema Arbeitsausfälle und Fluktuation betrachte und dann sage, oh, wir müssen unbedingt was machen, dann stochere ich im Dunkeln und suche mir ein paar Maßnahmen aus, von denen ich denke oder gehört habe, dass die was bringen. Und das ist leider das, was wir gesehen haben, wo auch sehr, sehr viel Geld verbrannt wird, ohne zu wissen, was kommt hinten raus. Und deswegen wirklich auch zurück. Es geht nicht darum, dem Unternehmen zu sagen, das ist alles Quatsch, was ihr da macht, sondern ganz im Gegenteil, zu sagen, das ist super, was ihr schon macht. Jetzt lass uns mal schauen, ob es auch die richtigen Dinge sind. Und dann sind wir wieder bei der Analyse. Ich muss am Anfang die Datenerhebung haben, um zu wissen, wo steht das Unternehmen, und dann nochmal kritisch zu hinterfragen, ist das, was ihr schon macht, auch wirklich das, was ihr braucht? Was stellen wir vielleicht ein? Was muss man dazugeben, damit wir den bestmöglichen Effekt erzielen, damit sich das Ganze auch wirtschaftlich auswirkt?
Ich stelle mir jetzt nur die Frage, ja, wie schnell kann ich damit wirtschaftlichem Impact rechnen? Das ist ja immer so, langfristig sind wir alle tot, sagte John Maynard Keynes. Also was sind gerade Unternehmen, die auch unter wirtschaftlichem Druck stehen und operative Themen haben, wollen natürlich auch wissen, kann ich damit kurzfristig, mittelfristig was bewegen oder ist das jetzt was für in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren? Mhm. Was antwortest du da
in der Frage? Also ich glaube, da haben wir zwei Zeitfenster. Wenn ich mir das Thema massiven Stress, was ja oft als ein Element rauskommt, anschaue, dann kann ich hier relativ kurzfristig durch geeignete Maßnahmen, und Kurzfristigkeit heißt hier immer, wir reden im Zeitfenster von 3 bis 6 Monaten, kann ich hier Effekte messen. Ich glaube aber, ein strategisches Programm braucht schon einen 12 bis 18 Monate Lauf, um wirklich auch wirtschaftlich messbare Benefits und damit auch eine Rückmeldung zu bekommen, wo ich sage, okay, da sehe ich jetzt wirklich, das bewegt unsere Kennzahlen, unsere wirtschaftlichen Kennzahlen in die richtige Richtung, da gehen wir weiter. Das Ziel ist natürlich, die Maßnahmen dann in die Langfristigkeit, die richtigen Maßnahmen in die Langfristigkeit zu bringen, mindestens jährlich, besser halbjährlich zu überprüfen, bin ich noch auf dem richtigen Pfad? Was kann ich anpassen? Was haben wir schon erreicht? Was kann ich vielleicht auch wieder stoppen und dafür was anderes machen? Also es geht auch nicht darum, alles immer nur weiterzuführen, sondern zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge zu tun. Und auch im Unternehmen verändern sich ja permanent die Herausforderungen. Das heißt, da können auch Maßnahmen, die heute richtig sind, in einem halben Jahr vielleicht nicht mehr so greifen. Dafür brauche ich was anderes.
Ja. Es ist ja im Prinzip, versuch's mal irgendwie noch positiv und optimistisch auszudrücken, aber wir hatten ja, erinnern sich ein paar dran, diese Pandemie. Und die Zeit danach, wo viele eigentlich bis heute teilweise noch schwimmen und irgendwie unsicher sind, und es hat sich so viel massiv verändert in der Arbeitswelt, für den Einzelnen, aber auch für das Unternehmen. Wir brauchen ja jetzt nicht über Homeoffice und die ganzen, aber so viele Strukturen, die sich verändert haben. Und wir erleben wirklich so viele Unternehmen, die nicht einmal diesen Zeitpunkt so zum Anlass genommen haben, um einmal komplett tabula rasa mal die Situation zu beurteilen, wie wo stehen wir eigentlich gerade. Jetzt brauchen wir auch nicht darüber reden, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, Gefährdung regelmäßig zu überprüfen und so weiter, wenn sich da etwas verändert. Aber es hat sich so massiv verändert, und das ist das eine. Es kommen andere Themen dazu. Die Ängste und Sorgen, die Menschen haben aus wirtschaftlichen Gründen, der Krieg in der Ukraine und so viele Themen. Ich frage mich manchmal, und wie gesagt, das fällt mir jetzt schwer, da noch so positiv und optimistisch zu sein, aber ich versuch's mal, Ist nicht jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, wenn nicht jetzt, wann dann, mal einfach mal wirklich zu sagen, wie steht's eigentlich hier bei uns? Wie ist eigentlich unsere Situation? Wir hören und lesen und überall, den Menschen geht's nicht gut, sie sind unzufrieden, sie sind überbelastet ohne Ende. Ich meine, wir sehen das dann, aber dann kann man helfen, dann kann man auch, beziehungsweise selbst aktiv auch werden, wenn man es dann eben weiß. Schließt sich so ein bisschen der Kreis zu den Eingangsthemen, aber vielleicht einfach nochmal gefragt, wann, wenn nicht jetzt eigentlich, gehe ich mal diesen Schritt und sage, ich bin zwar 10 Jahre vorher nicht zur Vorsorge gegangen, aber jetzt muss ich es mal machen, weil hier ist, glaube ich, einiges im Busch.
Zwei Begriffe dazu, also Optimismus und Zuversicht. Optimismus ist was jetzt, ich bin zum Beispiel ein optimistischer Mensch, für mich ist einfach so eine Grundhaltung, dass es immer irgendwas Positives in allem gibt. Ja, auch wenn es Rückschläge hat, dann lerne ich wenigstens was. Mhm. Ja, und dann kann ich daraus lernen und nehme da was mit. Was, glaube ich, in unserer Wirtschaftssituation viel wichtiger ist, ist Zuversicht. Habe ich eine Erwartung an die Zukunft, die positiv ist? Und da habe ich gerade vor ein paar Tagen den neuen Zuversichtsindex-Bericht gelesen, also eine Studie vom Professor Jenewein und Team, dass da im Vergleich zum letzten Jahr die Zahl etwas runtergegangen ist, aber trotzdem das Thema Zuversicht natürlich ein ganz wichtiger Treiber in der Industrie ist. Und ich glaube, solche Dinge auch zu thematisieren und zu sagen, ja, natürlich haben wir Stress. Wir haben persönlich Stress, weil wir permanent mit schlechten Nachrichten überschüttet werden. Wir haben wirtschaftlichen Stress durch die verschiedensten Weltsituationen. Aber es bringt uns auch nicht nach vorne, hier den Kopf in den Sand zu stecken und depressiv zu sein, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir das ändern? Und wenn wir eins aus der Pandemie mitgenommen haben sollten, dann ist es die Erkenntnis, dass es immer ein Danach gibt, wo man aus den Erkenntnissen Positives ziehen kann. Ja, und wenn ich mir überlege, wie selbstverständlich Online-Meetings geworden sind, Online-Vereinbarungen, wie selbstverständlich Flexibilisierung von Arbeitsplatz und Arbeitszeit geworden sind, dann sind das Veränderungen, wenn man sie geplant hätte, wären die wahrscheinlich in einem Jahrzehnt nicht so weit gekommen wie in diesen 18 oder 24 Monaten Veränderungen. Und das zu sehen und zu erkennen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, hier Zuversicht zu schaffen, dass in jeder Situation sich auch Veränderung ergibt. Und so betrachte ich auch den Generationenwandel im Arbeitsleben und die daraus sich ergebenden Führungsherausforderungen. Ich kann nicht mit den alten Führungsinstrumenten Unternehmen in die Zukunft führen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss mich anpassen an das, was der Markt hergibt. Und der Markt gibt eben her, ich muss flexibler sein. Ich muss ein Stück innovativ sein, auch was meine Personalstrategien angeht und damit eben auch das Ganze zukunftstauglich machen. Ja. Und wenn ich das nicht mache, dann falle ich einfach hinten runter.
Aber das ist doch sehr gut. Lasst uns doch mal dieses Zuversichtsthema zum Ausklang des Gesprächs nochmal nehmen und über die Chancen sprechen, und die man ja aus eigener Kraft als Unternehmen dann auch voranbringen kann. Das sind ja viele Faktoren, die Unternehmer beeinflussen, Energiepreise, externe Faktoren etc. Ja, damit muss man umgehen. Aber das ist ja ein Thema, das liegt ja bei jedem vor der Haustür. So, wenn wir über die Chancen sprechen, was ist das, du sagst, die 2, 3 größten Chancen, die das Unternehmen hat, wenn es dieses Thema jetzt anpackt, ernsthaft anpackt, wie du sagst, mit einer guten Analyse vorher, auch bedarfsgerecht rangehen und nicht nur irgendwas zu tun. Wo siehst du die?
Also ein massiver Punkt ist Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich am Markt heute mich als Unternehmen empfehle, darüber, dass ich eine Personalstrategie und eine Gesundheitsstrategie habe, wo Leute gerne zur Arbeit kommen, ihren Job in den Stärken machen können und damit auch zum eigenen Wachstum wie auch zum Unternehmenswachstum beitragen, dann strahlt das nach außen ab. Ja, wird auch gerne Employer Branding genannt, sicherlich ein Teil davon. Aber das ist für mich einer der ganz wichtigen Wettbewerbsvorteile. Und das wird diese Unternehmen, die das verstehen, werden auch die anderen abhängen. Ja. Und das Zweite ist, glaube ich, das Thema, wie kann ich mit den zum Beispiel ganzen KI-Situationen umgehen? Wie muss ich mich hier aufstellen? Ich finde, das ist ein zweiter ganz wichtiger Aspekt. Bei weitem sind ja nicht alle Unternehmen heute auch nur geschult, geschweige denn, dass das in ein System abgebildet ist. Gleichzeitig sehen wir, dass das Thema richtige Anwendung der ganzen Artificial Intelligence Möglichkeiten natürlich auch einen riesen Wettbewerbsvorteil bringen kann. Ja. Das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, es braucht eine Führungsweiterbildung, die diese modernen Themen der Beschleunigung, Verdichtung wirklich mit aufgreift. Also Führungskräfte müssen, und das hat sich nicht geändert, vorangehen, aber sie müssen eben modern mit den modernen Themen, nicht nur mit der Zuversicht vorangehen. Und ich glaube, hier braucht es auch ein Stück Wertschätzung der Situation der Führungskräfte gegenüber, weil sie sind ja auf der einen Seite Vorbild, auf der anderen Seite auch Mitarbeiter. Die haben ja die gleichen Stressfaktoren wie jeder andere Mitarbeiter auch und haben gleichzeitig die Entscheidungsrolle und Vorbildrolle. Das ist nicht einfach. Und hier entsprechende Unterstützung zu bekommen, und da darf es auch ruhig mal ein Programm sein, was nur für die Führungskräfte ist, weil das ist eine Doppelbelastung. Der muss man auch standhalten können über einen längeren Zeitraum und nicht im Burnout landen, weil das hilft niemandem.
Ja, vielen Dank. Wir kommen zum Ende. Leider schon. Ist immer super spannend und faszinierend eigentlich mit dir zu sprechen, weil wir so in eine Richtung denken, aber dann doch immer so unterschiedliche Themenfelder ja bedecken. Wir machen zum Abschluss immer ganz gerne so, dass noch so ein Abschlussstatement dann eben beim Gesprächspartner liegt. Und daher auch die Frage an dich gerichtet, wenn du jetzt den Hörerinnen und Hörern noch so eine Message mitgeben möchtest an alle die, die den Podcast regelmäßig hören, und auch an die neuen Hörerinnen, wenn es jetzt wirklich so um die Bedeutung dieses Themas Gesundheit am Arbeitsplatz, Bedeutung von Gesundheitsmanagement vielleicht im engeren, mit seinen vielen Facetten geht, was würdest du ihnen gerne als so deine wichtigste Erkenntnis mitgeben aus deiner Arbeit aus den letzten Jahrzehnten?
Strategische Gesundheit im Unternehmen gehört auf die Board- und Geschäftsführeragenda. Weil Leistungsfähigkeit mal Leistungsbereitschaft gleich Wertschöpfung ist eine Formel, mit der ich gerne arbeite. Und es ist ganz bewusst eine Multiplikation. Und wenn wir uns diese Multiplikation anschauen, dann sehen wir, wenn auf einer Seite nur die Hälfte da ist, kommt am Ende auch nur die Hälfte raus. Deswegen gehört das auf die Agenda der Geschäftsleitung, weil es ein so wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist.
Doch, prima. Ein tolles Schlusswort. Bernhard, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir und den neu gegründeten Corporate Health Designern sehr viel Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.